Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt.
Ich bin sehr froh, dass der Diabetes mich davor bewahrt hat zu jammern, weil ich so allergisch darauf reagiere, glaube ich, weil ich immer denke, ja, ich könnte auch jeden Tag jammern. Jeden Tag habe ich einen Wert, der mich verärgert, eine Unterzuckung, eine Überzuckung. Ich könnte jeden Tag im Selbstmitleid mich baden, panieren wie ein Schnitzel. Ich könnte sagen, ich bin die Ärmste. Ich habe Diabetes. Niemand hat so schwer wie ich. Ich habe schwerer abzunehmen. Ich habe schwerer Sport zu machen. Ich habe schlechtere Haut. Ich muss mehr auf meine Zähne achten. Ich habe größere Gefahr für Nierenerkrankungen, für Herzinfarkt, für Schlaganfall. Jeden Tag. Aber ich will nicht jammern. Und ich finde, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Alex Zverev ist ja keiner, der jammert. In dem Moment hat er nur eine Erklärung abgegeben, dafür, warum es unter anderem gescheitert ist.
Candy Diaries.
Der einzig wahre Diabetes-Podcast für alle, die den Diabetes nicht zu ernst nehmen.
Aber trotzdem gute Werte haben wollen.
Mit Laura Karasek.
Und Stefan Seiler.
Bonjour.
Bonjour,
liebe Candies. Hallo Laura.
Hallo Stefan. Hallo liebe Candies.
Liebe Tennis-Fans, wir müssen heute über ein richtiges aktuelles Thema sprechen, Laura. Das du entdeckt hast und mir heute Morgen zugerufen hast. Schieß los. Was ärgert dich?
Ja, ich habe ein Video gesehen auf Instagram. Ich bin natürlich in diesem Diabetes-Algorithmus und folge vielen Menschen mit Diabetes, unter anderem einem sehr hotten Mann. Nee. Den wir beide gut, ja, ne, Stefan? Und der hat ein Video gemacht darüber, dass Alexander Zverev angegriffen worden ist, weil er ein Tennismatch verloren hat und Fans hätten sich darüber echauffiert, dass er das auf den Diabetes geschoben hat und der Erkrankung quasi die Schuld gegeben hat und behauptet hätte, das läge an dem falschen Sensor, der hätte ihm zu niedrige Werte gezeigt und deswegen hätte er lauter zuckrige Getränke zu sich genommen und wäre dann viel zu hoch gewesen und hätte sich deswegen nicht konzentrieren können. Das kennen wir alle. Hohe Werte bedeuten, man ist nicht mehr so ganz bei der Sache. Und dieser Mensch, dem ich sehr gerne folge, hat sich darüber aufgeregt, dass Leute jetzt, die keinen Diabetes haben, das gar nicht verstehen können, was das bedeutet, sowas zu managen und überhaupt mit so einer Aufregung in ein Turnier zu gehen, wo man ja sowieso schon nervös ist, aber dass man eben als Mensch mit Diabetes zusätzlich nervös ist, weil eben Sport extreme Auswirkungen auf den Blutzucker hat. Und ich bin da auf seiner Seite und auch auf der Seite von Alex Zverev, weil ich einen großen Respekt davor habe, wie man solche Turniere und Matches managt. Natürlich soll man nicht dauernd eine Extrawurst bekommen, aber das wollte er auch gar nicht. Nur wenn der Glukosesensor spinnt, dann kann man das auch mal sagen. Und das erschwert natürlich die Bedingungen. Oder wie siehst du das, Stefan?
Ja, ich habe da mehrere, vielleicht auch teilweise widersprüchliche Gedanken und Emotionen dazu. Zunächst mal muss ich sagen, dass ich sehr beeindruckt war davon, als Alexander Zverev vor einigen Wochen die French Open gewonnen hat. Das Spiel habe ich gesehen, hat ja 5-6 Stunden gedauert. Und es war, glaube ich, auch jetzt nicht die angenehmsten Bedingungen da in Paris, so lange auf dem Tennisplatz zu stehen. Es sind ja 3 Gewinnsätze. Es ging in dem Fall über 5 Sätze. Und das mit Typ 1 Diabetes alleine durchzuhalten unter Beobachtung quasi der ganzen Weltbevölkerung, der ganzen Öffentlichkeit, das finde ich wirklich respekteinflößend. Also ich kenne wenige Menschen mit Typ 1 Diabetes, die sowas erreicht haben, oder?
Im Grand Slam zu gewinnen. Das ist wahnsinnig beeindruckend.
Unfassbar erfolgreich.
Also, und er hat das ja auch lange gar nicht so in die Öffentlichkeit getragen und trotzdem es zu dieser Leistung geschafft. Und man, natürlich kann man sagen, man will keine Extrarolle deswegen. Aber trotzdem ist es ja durchaus erwähnenswert und beachtenswert, dass er das mit oder trotz dieser Erkrankung so weit geschafft hat. Ich meine, wir hatten hier Matthias Steiner auch im Podcast, der ist Olympiasieger geworden, trotz Typ-1-Diabetes. Es gibt diese Ausnahmen, aber ich habe den größten Respekt davor, weil ich immer gedacht habe, ich würde mir das niemals zutrauen, abgesehen davon, dass mir auch an Talent mangelt. Aber ich wäre, selbst wenn ich Talent gehabt hätte, vielleicht gar nicht mit Diabetes irgendwie so Profisportlerin geworden. Und dass es Menschen gibt, die das auch als Vorbild machen und das meistern und das stemmen. Und jeder Mensch mit Diabetes weiß, wie komplex das Thema Sport ist. Wir haben ja dazu auch eine ganze Folge gemacht. Unterzuckerung, Überzuckerung, genau diese Balance zu halten, genau diesen Mittelweg zu treffen. Du hast einfach eine zusätzliche Riesenaufgabe, die deine sportliche Leistung extrem beeinflusst, deine mentale Leistung, dein ganzes Nervensystem, dein Nervenkorsett. Das ist einfach wirklich nicht ohne. Und dass jetzt Leute dann sagen, oh, jetzt schiebt er das wieder auf Diabetes und so nach dem Motto,
Ausrede,
Heususe, Weichei, so ein bisschen, das finde ich sehr schäbig. Und das finde ich von Menschen, die das selber nicht haben, nicht richtig. Jetzt kann man natürlich sagen, man kann auch sportlich sein und einfach sagen, ich gratuliere. Das macht er, glaube ich, auch. Aber die Krankheit komplett außer Acht zu lassen, das ist einfach nicht möglich. Wir wissen es ja als Menschen mit Diabetes. Also es geht ja gar nicht beim Sport nicht, deinen Zucker sehr extrem zu überwachen.
Ja, apropos überwachen, wir haben ganz vergessen, unsere Zuckerwerte abzugleichen.
Oh ja.
Ich habe gerade 163, das sind so um die 8,9 Millimol. Wie fährst du?
Ach, 206. Ich bin immer schlechter als du.
Ja. Aber bei mir ist der Fall steil nach unten. Also eventuell wirst du jetzt gleich mich unterzuckert erleben. Mal gucken, wo das noch so hinführt.
Bleiben Sie dran. Wird Stefan unterzuckern? Es bleibt
der
spannend.
Der stürzt ins Bodenlose. Die nächsten 20 bis 30 Minuten werden wir es gemeinsam erleben und vielleicht auch durchleiden müssen. Und Unterzuckerungen gehören ja auch tatsächlich zum Sport dazu. Ich, gerade beim Tennisspielen, habe ich jetzt noch nicht so oft in meinem Leben gespielt, aber wenn ich es gespielt habe, habe ich gemerkt, dass es unfassbar fordernd ist und mein Zucker auf jeden Fall in die Tiefe hat gestürzen lassen. Squash ähnlich, Tischtennis ähnlich, sehr unfassbar viel Bewegung, Stops, schnell, Tempo und so weiter. Und dabei, wie du sagtest eben schon, den Zucker, Blutzuckerwert einigermaßen stabil zu halten, ist doch völlig krass, weil wir haben ja gelernt, der Zucker sollte im Optimalfall, nach Matthias Steiners Analyse, sollte ja wirklich in dem Normalbereich sein, vielleicht maximal im unteren erhöhten Bereich, aber lange nicht so flexibel gehandhabt werden, wie ich das jahrelang gemacht habe, mit Werten quasi zwischen 50 und 400 habe
ich Sport gemacht. Ja, ich auch. Super gefährlich, also, übrigens mit so hohem Zucker anscheinend Sport zu machen. Ich habe das auch immer gemacht. Ich dachte, ach, der geht
Millimol
schon runter.
Und 22 Millimol quasi. Und das ist aber gefährlich, wie du sagst. Ne? Wenn er zu hoch ist, dann geht er nicht runter, sondern bleibt ja auch oft dann oben und stützt einen in die Keto.
Hab ich das richtig und auch gegeben? Das Adrenalin mit einzuberechnen, was du natürlich bei so einem Wettkampf ausschüttest und so. Also da sind ja so viele Faktoren, die hochkomplex sind, schon für Menschen ohne Diabetes. Und es ist einfach wirklich, glauben Sie es mir, wenn Sie kein Diabetes haben, liebe Menschen, es ist wirklich mit einer Über- oder Unterzuckerung fast unmöglich, eine gute sportliche Leistung abzuliefern.
Wie bekommen das andere Sportler hin? Wie kriegt das Alexander Zverev hin, mit so kurzen Pausen den Zucker dann zu regulieren in diesen kurzen Zeitfenstern, damit er dann konstant einigermaßen okay ist? Und er spritzt ja auch Alexander Zverev. Ich habe ihn einmal mit diesem Homolog-Pen gesehen. Er spritzt dann ja offenbar auch noch händisch mit dem guten alten Pen. Also das soll er uns mal erklären. Einladung ist hiermit raus.
Einladung ist raus.
Ich finde das total beeindruckend, wirklich unfassbar beeindruckend. Und vor diesem Hintergrund finde ich es wirklich schäbig, wie du sagst, wenn sich da einige Leute so denkfaul zeigen und das als Ausrede titulieren. Ich finde das total richtig, das auch mal öffentlich anzusprechen. Das, was wir ja ständig erleben, dass man sich mal verspritzt, dass man einen falschen Wert hat, vielleicht einen falschen Sensorwert auch erhält und dann mit dem arbeiten muss. Und eben, es ist jetzt eben passiert im Tennisstadion. Das war jetzt nicht in Paris, sondern bei einem anderen Tennisturnier in Halle in Westfalen. Und da ist er dann ausgeschieden gegen seinen Gegner, Herrn Fritz. Und weil er gegen den schon 6-mal verloren hat oder 7-mal verloren hat, sagen jetzt eben einige, ach ja, das war dann dieses Mal auch nur eine Ausrede, der hätte auch dieses Mal verloren, nur weil er ist halt einfach zu schlecht, der Fritz ist einfach besser.
Und, ja, mir ist das irgendwie zu billig zu sagen, das ist eine Ausrede. Also natürlich hätte er vielleicht auch ohne diese Werte verloren, vielleicht hätte er aber auch mit einem perfekt eingestellten Zucker gewonnen. Das wissen wir nicht, wir wissen die Kausalität nicht. Natürlich, er hat diese Erkrankung, da muss er auch damit antreten. Ich war nie ein Fan davon, die Krankheit als Ausrede zu benutzen. Für mein eigenes Leben, in meiner eigenen Biografie habe ich immer gedacht, höher, schneller, weiter. Ich kann es trotzdem, ich schaffe es trotzdem. Ich will auch gar kein Opfer sein, ich will auch keine Opfermentalität haben. Aber darum ging es ja gar nicht. Er hat ja nicht gesagt, ich bin ein Opfer, sondern er hat es in so eine Spitzen Kategorie geschafft, also in so ein Superathlet zu werden und dann mal zu sagen, ja, das ist halt echt scheiße gelaufen, unter anderem, weil halt mein Sensor gesponnen hat. Also es wäre ja was anderes, wenn er jetzt noch nie irgendwas gewonnen hätte und er würde sagen, ich habe Diabetes, deswegen möchte ich jetzt bitte an allen Turnieren teilnehmen. Aber er sagt halt, Leute, ich habe halt eine zusätzliche, sehr, sehr große Herausforderung. Das kann dem Gegner auch scheißegal sein. Der hat ja trotzdem gewonnen. Ist ja auch richtig, nicht jeder muss Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeiten und Erkrankungen seines Gegenübers, vor allen Dingen nicht in einem Sportwettkampf. Aber jetzt, mir geht es auch nicht darum, dass er nicht gewonnen hat oder dass der Sieg nicht anerkannt wird oder so, sondern mir geht es rein allein um diese Community-Reaktion, dass jetzt auf ihm rumgehackt wird, weil er eben sagt, meine Sensorwerte waren nicht gut. Also darum geht es mir. Ich will ja nicht die Leistung von Herrn Fritz schmälern, sondern ich möchte lediglich sagen, hey Leute, wer das selber nicht hat, ihr redet wie der Blinde von der Farbe. Also es ist irgendwie nicht cool, wenn man selber keine Ahnung hat, einfach jetzt sich da an Sascha Zverev abzuarbeiten und zu sagen, wie kann er nur und selbst schuld und typisch, er weist wieder alle Schuld von sich. Ich finde das nicht fair und ich finde das auch nicht nett.
Jetzt hat natürlich Alexander Zverev auch bei einigen Tennisfans den Ruf, dass er gerne mal Gründe nennt für Niederlagen. Es gab ja durchaus auch einige Niederlagen, die spektakulärer waren, weil er vielleicht dann auch emotionaler reagiert hat oder weil er es auch mal bei einem, weil er auch mehrere Anläufe gebraucht hat, um jetzt einen Grand Slam zu gewinnen. Aber ich möchte nochmal daran erinnern, wie unfassbar aufwendig es ist, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen, Robin Tennis Turnier zu gewinnen, denn eine Niederlage heißt, du bist raus. Du musst ja jedes Mal gewinnen. Und sag das mal einem Handball- oder Basketball- oder Fußball-Bundesligisten, die müssen nicht jedes Mal gewinnen. Also, außer in der K.O.-Runde. Aber ansonsten geht es darum, auf lange Sicht gut bis solide zu spielen und genug Punkte einzusammeln. Das ist ja beim Tennis ein ganz anderer Sport.
Voll. Aber gut, den Sport hat er sich ja ausgesucht und den macht er auch sehr gut. Deswegen. Ja. Aber Diabetes hat er sich eben nicht ausgesucht. Und sich dieser Herausforderung zu stellen und auch zu sagen, ich bin damit auch ein Vorbild für viele kleine Menschen, die vielleicht auch Diabetes haben, Mädchen und Jungs, die auch von so einer Karriere träumen, das auch zu thematisieren, finde ich auch wichtig, weil es ja eine Sichtbarkeit gibt und weil es eben Menschen, die kein Diabetes haben, glaube ich, gar nicht wissen, was für ein Vollzeitjob das ist. Also, dass man wirklich nebenbei noch mal eben als ein komplettes Organ arbeitet. Also wir übernehmen die Aufgabe eines Organs in unserem Körper. Das ist nicht nur Babysitting, das ist schon mehr. Das ist schon Full Parenthood. Also sich darum zu kümmern mit all den hormonellen Schüben, mit all den Bewegungen, mit all den Mahlzeiten, mit dem Lebensstil, das weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, das wird so unterschätzt von den Leuten. Ach ja, Diabetes, das ist doch easy und man sieht es dir ja nicht an und so. Also, oder wie siehst du das?
Ja, immer öfter. Also gerade, weil es ja auch sehr viele Menschen mit Diabetes gibt, die das natürlich auch gut in den Griff bekommen haben, die Erkrankung, dank der Sensoren, dank der automatischen Insulindosierung, teilweise auch mit den neuen Insulinen und auch wenn sie mit dem Pen gespritzt werden, das sind ja schon im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren, als meine Tante noch quasi jede Kartoffel einzeln auf einer Waage mittags abgewogen hat und nach einem strengen Spritzschema gegessen werden musste, zu den immer gleichen Zeiten quasi über die gleichen Kohlenhydratmenge, das sind ja irre Fortschritte, die wir da miterleben können und konnten. Und davon profitieren wir. Wir werden auch deshalb, glaube ich, noch leistungsfähiger, quasi noch normaler und belastungsfähiger wahrgenommen, was ich ja auch will. Ich möchte ja nicht die ganze Zeit als Defizit auf zwei Beinen gesehen werden oder als potenzielle Gefahrenquelle. Und vor dem Hintergrund finde ich es sehr gut, dass wir da quasi in den Kreis der Normalen, der Normalos, sofern das Wort überhaupt zu gebrauchen ist, aufgenommen werden. Aber vielleicht dann der Preis, dass wir dann als zu normal gelten, beziehungsweise als, dann sollten wir bitte genauso belastbar sein und genauso wenig jammern wie die Menschen ohne chronische Erkrankungen. Manche Leute kriegen das dann offenbar auch vielleicht nicht realisiert, was es wirklich heißt, eine chronische Erkrankung wie Typ 1 zu haben. Du hast ja eben schon angesprochen, welche Entscheidungen damit einhergehen, welche Zweifel, welche Ups und Downs, alleine Unterzuckerung, jemandem zu erklären, der noch nie eine Unterzuckerung hatte, also keinen Diabetes hat, das kriegt man ja kaum hin. Wie oft habe ich Leute sagen hören so, oh ja, ich fühle mich auch manchmal unterzuckert, Stefan. Ich weiß, wie das ist für dich.
Das regt du mich auch so auf.
Scheiß,
das
oder?
Regt mich so auf. Das ist was komplett anderes. Ja, ich bin auch mal, mit mir ist dann auch so ein bisschen flau, wenn ich lange nichts gegessen habe. Und ich denke so, ich weiß wirklich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich meine, ich glaube, das ist rührend gemeint und ich glaube, das soll auch so eine Solidarität und so, ich verstehe, wie du dich fühlst, aber man versteht eben nicht, wie man sich fühlt. Natürlich hast du aber einen Punkt, wenn man als normal wahrgenommen werden möchte oder mitspielen möchte in einer bestimmten Liga, in einer bestimmten Bezugsgruppe, dann muss man sich auch diesen, den Kategorien oder den Anforderungen stellen. Und dann kann man natürlich auch nicht jedes Mal sagen, ja, ich brauche aber eine Extrawurst, weil ich habe Diabetes. Ich kann natürlich auch nicht sagen, oh, ich habe jetzt eine wahnsinnig schlechte Quote, ich habe schlecht moderiert bei meiner NDR-Quizshow, ich habe Diabetes. Also ja, also das ist halt nochmal was anderes. Aber ich kann im Gegensatz zu einem Profisportler natürlich sagen, und das haben wir, das ist mir in den vielen Jahren Gott sei Dank nur selten passiert, aber dass wir eine Sendung, eben eine Aufzeichnung abgebrochen haben, weil mein Alarm losging und ich unterzuckert war. Und dann haben wir halt 5 Minuten gewartet. Aber natürlich habe ich verwirrter moderiert, wenn ich einen Zuckerwert von irgendwie 50 habe. Das ist ja völlig klar. Nur kann ein Profisportler dann wirklich so lange eine Pause machen oder abbrechen oder wie sind da die Regeln und darf er sich dann spritzen und darf er blutig messen? Also das sind halt alles im Sport nochmal andere Regeln. Jetzt werden Menschen ohne Diabetes sagen, ja, selbst schuld. Die Regeln sind die Regeln und wenn da jeder anfinge, eine Extrawurst zu wollen, der irgendwie sagt, der Nächste sagt dann, ich habe aber Asthma und der Dritte sagt, ich habe aber gerade einen Pickel am Fuß. Darum geht's ja nicht. Es ist eine Stoffwechselerkrankung und der Stoffwechsel ist nun maßgeblich das, was deine Leistung beeinflusst und wir wollen ja nicht, dass jemand da auf dem Platz ohnmächtig wird, in der schweren Unterzuckerung ist. Deswegen ist es ja nur natürlich, dass man sowas dann abbrechen müsste oder keine Ahnung, das ist ja eine wirkliche Sondersituation. Brauchen wir also eine Sondergenehmigung oder dürfen wir dann nicht mitspielen, Stefan? Ist es vermessen von uns, dass wir mitspielen wollen bei allem?
Ja, ich dachte auch gerade daran, als du das so erzählt hast, so wie viele Leute jetzt so denken, der soll halt bei den Paralympics mitmachen statt bei Olympia, wenn er doch diese Einschränkung hat. Aber wo beginnt das denn? Also ab wann ist man quasi noch im Kreis der Normalsportlerinnen und Sportler akzeptiert? Und ab wann ist man dann zu krank, zu sehr ein Sonderfall und müsste dann eigentlich eine ganz eigene Liga mitmachen? Und was heißt das dann am Ende in Bezug auf die Vorwürfe, die wir uns gefallen lassen müssen? Bei Zverev frage ich mich auch, vielleicht liegt es auch daran, dass er bei einigen halt nicht so beliebt ist. Einige mochten ihn offenbar sowieso nicht. Das liest man auch, lese ich auch so aus manchen Kommentaren im Internet raus, die dann so hässlich sind. Ich habe ein, zwei hier mitgebracht, wenn ich die kurz zitieren darf. Einer schrieb, Zverev hat immer eine Ausrede, man wird ihn niemals ganz normal verlieren sehen und dem Gegner dazu gratulieren, dass er einfach besser war. Unglaublich, für jede Niederlage hat er irgendeine Erklärung parat. Und ähnlich sarkastisch kommentierte ein anderer Fan, der meinte, diesmal könne Zverev weder den Platz noch die Temperatur, den Wind oder das Publikum verantwortlich machen. Also, Zitat, musste jetzt eben der Diabetes-Sensor herhalten. Und also das spricht also quasi raus so eine Art von, der redet ja immer irgendwas. Und das ist ja, da vermengt man quasi auch noch so Vorbehalte mit vielleicht der einen oder anderen realen Feststellung, mit der eigenen Aussage zum Diabetes von Zverev. Das finde ich eigentlich noch schäbiger. Oder sagst du dann, okay, dann muss er sich das gefallen lassen?
Also der Wind oder die Sonne sind natürlich keine Ausrede, weil das betrifft ja beide Spieler. Aber Diabetes betrifft nur ihn. Und ich finde, das jetzt zu vermischen und zu sagen, da soll er sich jetzt auch mal nicht so anstellen. Er stellt sich ja grundsätzlich nicht so an. Er sagt ja nicht, ich möchte eine Sonderrolle im Sinne von, ich brauche einen anderen Tennisplatz und ich brauche aber immer 10 Bananen am Rand und 17, weiß ich nicht, Fächer, die mir da Luft zuschachern, weil ich Diabetes habe. Er will ja keine anderen Konditionen. Er hat nur in dem Fall erklärt, er hat auch nicht gesagt, das muss aberkannt werden oder wir gehen jetzt hier vor das internationale Sportgericht und ich darf aber nicht. Darum geht's doch gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass er sagt, na ja, in dem Spiel hatte ich halt so einen hohen Zuckerwert und habe auch noch Glukose getrunken, weil der Sensor gesponnen hat. Das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich und das darf dann auch mal als Erklärung herhalten. Da geht's ja eben nicht darum, dass man halt sagt, oh, ich habe einmal genießt oder ich hatte irgendwie einen Mückenstich am linken Arm. Also ich finde, da muss man schon differenzieren. Da geht es ja auch um eine Verhältnismäßigkeit und um eine, weiß ich nicht, wann ist eine Ausrede wirklich an den Haaren herbeigezogen und fadenscheinig und wann ist es wirklich legitim zu sagen, also ich wollte Diabetes nie als Ausrede benutzen. Ich habe immer gedacht, ich kann genauso Sport machen, ich will arbeiten. Natürlich wäre das extrem, wenn ich jetzt sagen würde, Leute, also ich kann diesen Podcast nicht mehr machen, weil ich bin zu krank, ich schaffe es nicht, morgens zur Arbeit zu erscheinen. Ich schaffe es nicht, pünktlich beim Dreh zu sein, weil ich habe Diabetes. Im Übrigen bin ich nicht pünktlich, weil ich ADHS habe. Das kann ich wirklich darauf schieben. Aber also ich finde, das Ausmaß der Excuse ist doch entscheidend. Und wenn man mal sagt, ey, da ging es mir echt beschissen, weil ich war in der Ketoazidose, ich habe mich übergeben oder ich war so unterzuckert, dass ich die letzten 20 Minuten einfach nicht klar denken konnte. Fair enough. Wenn ich das jeden Tag mache und sage, wegen Diabetes kann ich gar nichts mehr im Leben reißen, dann ist das für mich was anderes. Das würde ich auch nie machen und das würde auch, glaube ich, ein Zverev nie machen.
Ja.
Das ist ja situativ. Und jetzt kommt Werbung.
Laura, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Dextro Energy?
Ich führe schon seit 30 Jahren, seit ich Diabetes habe, eine sehr enge Beziehung zu dem Traubenzucker von Dextro Energy und auch den anderen Produkten, weil sie mich sehr oft aus Unterzuckerung gerettet haben. Wie ist es denn bei dir? Das ist doch für Unterzuckern das Praktischste. Die sind klein, die sind handlich, die kannst du genau dosieren. Du weißt, wie viel du nehmen musst. Du bist zittrig, du kannst sie immer in der Handtasche haben, oder? Also ich finde es super.
Passt auch in die Hosentasche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich auch gerne mit auf meine Reisen ins Ausland. Ist wirklich ein super Helfer, dann wenn es brennt.
Ich finde auch gerade beim Sport ist es praktisch. Also ich nehme die mit, wenn ich joggen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich Skifahren gehe. Sobald du merkst, ich werde zittrig, oh Gott, ich unterzuckere, zack, Dextro Energy und dir geht sofort wieder gut.
Manche sind ja dann auch mal der Traubenzuckerwürfel so ein bisschen überdrüssig. Deshalb gibt es von Dextro Energy auch Auswahl. Es gibt die Energy Gums, es gibt auch die Dextrose Drinks. Das sind so kleine Päckchen mit 50 Milliliter Inhalt.
Die finde ich super zum Beispiel. Die habe ich immer beim Skifahren dabei. Das sind so kleine Paketchen. Das machst du einmal, da drückst du nur drauf, quetscht das in den Mund, das schmeckt gut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu schlucken und dabei zu haben.
Das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein besonderes Angebot. Unter dextro-energy.com könnt ihr einen Rabattcode einlösen und 15% sparen im Online-Shop von Dextro Energy. Einfach mit dem Rabattcode CANDYDIARIES15. Geschrieben wird das CANDYDIARIES15, alles zusammen und das im Online-Shop.
Und zack, habt ihr die nötige Energie und alles für die Unterzuckerung.
Den Link zum Online-Shop findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ende Werbung.
Ich habe mich am meisten gewundert eigentlich über diese Selbstauskunft von Alexander Zverev, als er meinte, dass er das erste Mal in seinem Leben passiert, dass er so eine Unterzuckerung gehabt hätte, dieser Art, oder dass der Sensor ihm so falsche Werte angezeigt hatte. Weil ich dachte, das passiert mir ja ständig. Also mir passiert es ja ständig beim Sport, dass ich eigentlich nach ein paar Minuten abbrechen muss oder rausgehen muss, Traubenzucker brauche, was auch immer. Beim Handball lasse ich mich da ja manchmal auswechseln, dann kann ich mich auf der Bank dann kurz hinsetzen und da fällt das ja nicht so auf. Aber auch beim Squash oder so musste ich schon mal, weiß ich, 10, 15 Minuten mich einfach an den Rand setzen. Und auch danach habe ich dann nicht unbedingt besser gespielt. Also ja, ich vergleiche mich jetzt hier mit Alexander Zverev.
Ja, klar, wir beide.
Natürlich.
Sascha, wir fühlen es voll. Du, wir sind da voll. Also hör mal von deinen zwei von Zweien, die echt da auch mitreden können. Wir tun echt so, als wären wir auf einer Stufe.
So also mein Bezirksliga-Niveau.
Hybris ist unser zweiter Vorname. Nee, nee. Ich sehe mich da schon. Klar, klar.
Einer Liga. Aber nochmal, also ohne Ironie, wirklich Hut ab. Und allein, dass er die French Open gewonnen hat, entschuldigt bei mir noch 10 weitere Unterzuckerungen bei anderen Tennisturnieren. Ich finde das so beachtlich, vor allem über diese ganze Strecke von Jahren, die er das ja schon macht. Ich hätte ja zwischenzeitlich längst irgendwie den Tennisschläger ins Korn geworfen, weil ich gedacht hätte, das ist dieser Druck, dieser mentale Druck, dann die Kritik von außen, das immer wieder mit sich selbst ausmachen müssen. Und zwar, du machst einen Break und dann heißt das auch nicht, dass das Spiel gewonnen ist, sondern du musst bis zum letzten Schlag immer wieder konzentriert sein und alles mit dir selbst ausmachen. Das wird mich auf Dauer echt belasten.
Ich habe also krassen Respekt vor Profisportlern, also jetzt mal unabhängig auch von Diabetes. Ich habe ja neulich mal Oliver Kahn interviewen dürfen auf einer Bühne. Ich verneige mich vor allen Menschen, wenn du so einem Druck standhalten musst und dann als Torwart, bist eigentlich immer der Arsch. Ja, wenn du nicht hältst, bist du irgendwie sowieso der Arsch, aber wenn du hältst, das wird ja von dir erwartet, dass du Bälle hältst, ja. Also so ein bisschen, du bist auch irgendwie in so einer einsamen Rolle auf dem Platz. Die Mannschaft rennt da rum, du stehst da in deinem Tor. Also ich fand den wahnsinnig beeindruckend, auch als Charakter für Willensstärke, für Nervenstärke, für dieses Rausgehen und 70.000 Leute stehen da im Stadion, buhen dich vielleicht auch aus, weil du der Neue bist, weil du der Unbeliebte bist, weil du ein Auswärtsspiel hast. Ja, jetzt muss man sagen, meine Mutter sagt immer zu mir, wer in die Küche geht, darf das Feuer nicht scheuen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe so Angst, ich bin so nervös vor dieser Moderation oder der Show. Ja, ich habe mir das ja ausgesucht und es gibt mir auch wahnsinnige Glücksgefühle, wenn ich dann meine Angst überwunden habe und das schaffe auch hier. Ich möchte mich nicht mit Oliver Kahn oder Herrn Zverev vergleichen. Aber im Kleinen ist es für mich auch aufregend. Aber trotzdem muss man ja sagen, kann man schon auch, also ich kann zumindest nachvollziehen, dass Menschen denken, man will jetzt auch nicht immer darauf reduziert werden. Also ich finde zu sagen, ich habe so Respekt vor Sascha Zverev, weil er einen Grand Slam gewonnen hat, weil er ja Diabetes hat. Darauf hätte ich auch keinen Bock, weil ich kenne das nur in einem ganz anderen Bereich. Aber wenn Leute zu meinen Freundinnen oder mir sagen, wow, für eine Mutter siehst du ja echt noch gut aus. Und das ist dasselbe Prinzip. Also für einen Diabetiker hat er echt gut Tennis gespielt. Nein, er spielt auch für einen Nicht-Diabetiker. Also er spielt gut Tennis, Punkt. Aber dazu hat er noch die Herausforderung Diabetes. Aber das immer so zu connecten und zu sagen, für dein Alter siehst du echt noch fit aus, Stefan. Also weißt du, das hat immer sowas, das schmälert so das Kompliment. Er spielt einfach richtig.
Vergiftetes Lob, ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Aber da will ich jetzt auch trotzdem die Gegenposition einmal beleuchten. Denn jemand, der aufgrund von Talent und Fleiß, also Disziplin, viele Tennisstunden besuchen und dann auch Glück, gute Eltern zu haben, die einen überall hinfahren. Ich glaube, das sind ja so die drei großen Faktoren, die es braucht, damit man erfolgreich in den Profisport überhaupt starten kann. Wenn ich das jetzt mal, weiß nicht, Boris Becker zum Vergleich nehme oder jemanden ohne chronische Erkrankung, der das geschafft hat und da jemand daneben setze, der es mit chronischer Erkrankung geschafft hat, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen, da für mich persönlich würde ich schon sagen, da habe ich dann nochmal mehr Respekt bei Kandidat B. Wenn man sich nur diesen Fall, kann man vielleicht nicht alles vergleichen, aber wenn man diesen Fall dann vergleicht, kannst du das nicht nachvollziehen, dass man dann quasi schon so das so abwiegt im Sinne von, wie schwer hatte er es, was ist das Gesamtpaket, vielleicht auch die Sozialisation, vielleicht kommt aus ganz schwierigen Bedingungen X oder Y, da sagst du dann nicht auch so, wow, das ist ja nochmal, hat es halt leichter als vielleicht jemand, dessen Eltern sowieso Tennislehrer waren und er jetzt nicht so viel kämpfen muss in seinem Leben.
Ja gut, aber da spielen ja immer Faktoren. Nee, ich habe genauso Respekt vor einem Oliver Kahn und auch von einem Boris Becker. Also ich finde einfach sportliche Höchstleistung, weil ich eben so unsportlich war und im Völkerball immer froh war, wenn ich abgeworfen wurde, weil ich mich dann hinsetzen konnte.
Ich war derjenige, der abgeworfen hat.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe einfach dieses Talent nicht. Ich bin ein bisschen goofy und tollpatschig und ich bewundere einfach auch diese diesen Zeitaufwand, also dieser Verzicht, der auch dahinter steckt, ja, dieser unermessliche Verzicht in deiner Jugend. Alle anderen gehen irgendwie spielen, gehen saufen, weiß ich nicht, machen Party, hängen inzwischen am Handy, spielen Nintendo, zocken, was weiß ich. Und du musst Tag und Nacht auf dem Platz. Es regnet, es stürmt, es schneit, es ist kalt. Du musst auf dem Platz und so. Also das ist für mich ohnehin etwas, was mir sehr viel Respekt abverlangt. Und ich glaube, man kann das gar nicht so bemessen. Wir haben jetzt Diabetes, deswegen sagen wir, klar, das ist einfach noch eine zusätzliche Erkrankung, die eine Herausforderung ist und die eben auch im täglichen Leben eine Rolle spielt. Aber jemand, der, was weiß ich was, ich habe auch von einer alleinerziehenden Mutter unglaublich Respekt. Also ich will damit nur sagen, jeder Mensch hat ja sein Päckchen zu tragen. Und natürlich sind einige vom Glück geküsst oder privilegierter und andere haben es schwerer. Aber nur weil der Weg schwerer war, also ich habe genauso Respekt vor jemandem, der vielleicht nicht so einen schweren Weg hatte und es trotzdem durchgezogen hat. Also ich will damit sagen, es gibt, jede Biografie ist anders. Und du kannst, jetzt kann jemand sagen, ich hatte aber keine Eltern und der Nächste sagt, ich habe Diabetes und der Dritte sagt, ich habe mein Leben lang Akne gehabt und wurde immer gemobbt und gehänselt und der Vierte sagt, ich bin nur 1,40 Meter groß. Also weißt du, es gibt ja, also wo fangen wir an zu sagen, das ist jetzt besonders bewundernswert, also ist das wie so ein, wie beim Quartettspiel, so nach dem Motto, das sticht das, also ist es jetzt, ist
Opferquartett, Opferolympiade.
Ja, also ist es jetzt schlimmer, Diabetes zu haben oder, weiß ich nicht, MS, ist es schlimmer, ohne Mutter aufgewachsen zu sein oder mit einem Vater, der vielleicht Alkoholiker, also wo fangen, weißt du, jeder hat ja so seine Sachen, deswegen kann ich schon verstehen, dass man sagt, na gut, er hat halt Diabetes und damit muss er klarkommen und das tut er ja schon seit er klein ist. Ja. Trotzdem muss man ja hier die Einschränkung machen, dass Diabetes eben nicht etwas Historisches ist, ein Trauma, was du überwinden kannst, sondern es ist ja in unserem Leben tagtäglich, nimmt es Einfluss auf unser Befinden, auf unsere Hormone, auf unser Nervenkostüm, auf unsere Willensstärke, auf unseren körperlichen Zustand. Insofern ist das, finde ich, eine Sondersituation, weil es nicht etwas Abgeschlossenes ist, von dem du sagst, komm mal damit klar, sondern es ist ja etwas konstant, es ist nichts Statisches, es ist etwas Dynamisches, was konstant unser Leben beeinflusst. Würdest du da nicht die Unterscheidung machen? Also weißt du, was ich meine?
Ja, total würde ich die Unterscheidung machen. Da bin ich auch bei dir. Wir stellen sich jetzt auch ein paar Fragen, die so die ganze Diskussion auch so überragen, die ich gerne mit dir noch besprechen würde. Eine Frage, die ich mir stelle, ist, wann wird eine Erklärung zur Ausrede? Wann ist es noch eine Erklärung und wann ist es schon Ausrede? Wann dürfen wir Menschen mit Diabetes sagen, dass der Diabetes uns da jetzt hingeführt hat in die Situation, damit mitverantwortlich war für das Ergebnis und wann sollten wir besser die Klappe halten?
Sehr gute Frage. Und ist es nicht leicht? Ja, ich meine, als Gewinner kann man es immer als Erklärung abgeben. Es ist total leicht, auch als Gewinner, finde ich, zu sagen, ja, ich habe am meisten aus den Niederlagen gelernt oder so. Ja, das ist immer so ein Satz, den nur Gewinner sagen. So, eine Niederlage ist ganz wichtig und so. Aber das ist eine sehr interessante Frage. Also ich glaube, wenn man konstant den Diabetes benutzt und missbraucht, um alles zu rechtfertigen, weißt du, ich könnte auch sagen, ich schreie dich jetzt an, also nehmen wir mal an, du hättest keinen Diabetes. Ich schreie andere Menschen an, weil ich habe ja Diabetes. Ich behandle den Kellner im Restaurant schlecht, weil Diabetes. Ja. Ich bin mies gelaunt zur Taxifahrerin, Diabetes. Ich habe eine schlechte Klausur geschrieben, Diabetes. Also ich, wie gesagt, für mich ist die Grenze, findet die Abwägung dort statt, wo du halt sagst, okay, ich nehme das nicht immer als Ausrede, aber in konkreten Einzelsituationen, in einer Einzelfallentscheidung, muss ich doch sagen, an dem Tag hat mein Sensor gesponnen, an dem Tag war das und das los und ich konnte eben nicht die Leistung abrufen, die ich sonst hätte abrufen können. Ich würde sagen, wenn es nicht zur Masche wird, oder?
Wie oft hast du das schon im beruflichen Kontext angeführt, wenn du es hättest anführen können? Also wenn die Faktenlage es auch quasi geboten hat?
Selten. Du?
Seltener, als ich es hätte machen können. Ich habe ja mal erzählt, dass ich quasi 15 Jahre lang jeden Tag eine Unterzuckerung hatte. Im Job habe ich das eigentlich nie gesagt. Und Also ganz selten, es sei denn, es war dann halt richtig quasi schon mit Schwitzen und Wortsprechverlust kombiniert, im Sinne von, da musste ich mich dann wirklich rausziehen, weil ich sonst verhaltensauffällig gewesen wäre. Aber eher, ich habe es eher seltener gesagt, behaupte ich jetzt zumindest. Vielleicht melden sich jetzt Leute und sagen Stefan, das ist doch Käse. Ständig hast du es gesagt.
Nein, ich würde fast sagen, ich habe ADHS häufiger als Ausrede benutzt als Diabetes. Mhm. Weil das so gesellschaftlich anerkannt ist und das eben so Neurodivergenz und ich dann sage, ja, ich bin zu spät, ich habe einfach kein Zeitmanagement, es ist mein ADHS, ich bin impulsiv. Jetzt kann man auch sagen, es muss gar nicht ADHS sein, man kann auch sagen, es ist mein Charakter, mein Wesen ist halt temperamentvoll so. Aber ich habe mich immer davor gescheut und es mir auch selbst untersagt, Diabetes als Vorwand zu nehmen, gerade wenn etwas gescheitert ist. Also nehmen wir mal, also wie gesagt, das wäre ja auch abstrus. Ich kann ja nicht sagen, oh, die Quote meiner Fernsehsendung war schlecht, das lag am Diabetes. Also das wäre ja wirklich an den Haaren herbeigezogen. Oder ich habe ein Casting nicht bekommen, das lag am Diabetes. Wenn ich aber, nehmen wir mal an, ich wäre wirklich in einer Situation, in der es tatsächlich am Diabetes gelegen hätte. Also ich wäre wirklich, keine Ahnung, so komplett unterzuckert, dass ein ganzes Interview in die Grütze gegangen ist im Fernsehen, weil ich nicht reagiert habe oder so. Würde man dann nicht sagen, na gut, das ist doch ihre Verantwortung, dann muss sie Orangensaft trinken? Also vielleicht hätte ich dann gesagt, ich habe mich daneben benommen, ich hatte wirklich Diabetes. Ich habe das wenn dann manchmal genommen für so persönliche Aussetzer, dass sie so nach dem Motto, das stand früher doch auf diesen Karten, die man im Portemonnaie hatte, Achtung, ich bin Diabetiker, wenn ich mich so benomme, als wäre ich besoffen, dann habe ich wahrscheinlich nur eine schwere Unterzuckerung. So, dass man gesagt hat, naja, also ich war vielleicht ein bisschen wild gestern Abend, weil ich habe ja Diabetes. So, aber im beruflichen Kontext, oder? Im Privaten?
Ja, im Privaten habe ich das vielleicht auch manchmal gesagt? Ich weiß es gar nicht. Also ich würde fast behaupten, dass ich es ganz, ganz selten benutzt oder gesagt habe. Ich habe aber auch manchmal, wenn ich es im beruflichen Kontext gesagt habe, wurde das manchmal aufgefasst wie, also als würde ich jetzt quasi damit die andere Seite unter Druck setzen wollen. Wurde mir auch schon mal gegengespielt, so, ich sehe nichts dafür. Es tust du so, als wäre ich jetzt schuld dran, nur weil wir haben jetzt einen Termin, Stefan, und du bist unterzuckert, aber du bist du doch schuld. Also das ist so im Sinne von, allein das Platzieren der Erklärung wurde aufgefasst als Angriff.
Voll, genau, als Vorwurf. Ja, das kenne ich total. Dass man so sagt, ich will gar nicht damit mich jetzt rausreden oder dir den schwarzen Peter geben. Sondern ich will einfach nur sagen, es liegt gerade daran, es ist einfach ein Fakt, den ich dir, eine Tatsachen behaupte, es ist eine Erklärung und kein Ausdruck meiner Meinung über dich und kein Vorwurf oder so, sondern letztendlich sind wir da bei diesen Rhetorik-Skills nach dem Motto, auf welcher Ebene hörst du eine Botschaft? Weil die Botschaft, ich bin unterzuckert, ist ja erstmal eine Sachbotschaft. Es ist ja einfach erstmal eine Tatsachen, eine Aussage einer Tatsache. Ich bin gerade unterzuckert, mein Zuckerwert ist bei 50. Aber wie hört der andere das? Hört er das als, der andere will mir jetzt sagen, er braucht Zeit? Hört er das auf der Beziehungsebene und denkt, ich bin an etwas schuld? Hört er das als Vorwurf? Hört er das als, der ist ein ewiger Opfer, der ist wieder, der versucht sich wieder rauszuwinden.
Das habe ich auch schon gehört. Immer ist irgendwas bei dir, Stefan. Immer ist irgendwas.
Nein, ich habe es eher benutzt, also was mich aufgeregt hat, wenn Leute gesagt haben, und ich bestreite das auch gar nicht, wenn Menschen gesagt haben, ich sei so privilegiert. Also dieser Vorwurf irgendwie, wie du aufgewachsen bist und du bist irgendwie eine Frau, die hat es doch leicht gehabt, du kommst aus einer Familie mit viel Bildung und du konntest studieren, was du willst. Und ich hatte eine wahnsinnig glückliche Kindheit gehabt. Und dann habe ich aber manchmal gedacht, Privileg, ich habe Diabetes, ich bin seit ich 12 Jahre alt bin chronisch krank. Und dann möchte ich mal den Menschen finden, der mit mir tauschen möchte. Also dann weiß ich gar nicht, ob ich so privilegiert bin, wie ich manchmal wahrgenommen wurde. Natürlich habe ich ein tolles Leben. Und natürlich, ich habe zwei Kinder und ich habe einen Beruf, den ich liebe und so. Aber die Kinder, ich meine, die Schwangerschaft war eine Hochrisikoschwangerschaft, die war super, super anspruchsvoll. Ich bin nicht sofort schwanger geworden. Das war alles so heikel. Meine Kinder kamen viel zu früh. Wir waren wochenlang auf der Intensivstation. Also da möchte ich mal denjenigen heute so, du bist so privilegiert mit deinen Kindern und deinem heilen Leben und so. Und ich denke so, ich hätte auch genauso in die Selbstzerstörung gehen können und sagen können, ich saufe nur noch, nehme Drogen, ich habe eine chronische Erkrankung, nach mir die Sinnflut, leckt mich alle am Arsch. Also ich finde in dem Falle immer von diesem privilegiert zu sprechen, das hat mich eher getriggert oder aufgeregt. Weißt du, was ich meine?
Ja, das kenne ich auch sehr stark. Also dieses, ja, wenn man quasi auch noch hier und da mal Erfolg hat mit etwas, dann wird das ja vielleicht auch dann so wahrgenommen, als hätte man nur Erfolg. Vielleicht trägt bei dir dann noch das Bild auf Social Media dazu bei, bei dir wirst du ja vielleicht auf Social Media auch nicht die ganze Zeit, obwohl, schreibst auch, wenn es dir schlecht geht, ne, schreibst du ja auch immer, machst du auch immer mal wieder öffentlich.
Dass mir neulich ein Quark in meiner Handtasche ausgelaufen ist. Oder ich habe jetzt auch letzte Woche,
sehr lustig.
Ich habe auch gepostet, dass ich mich auf Stehpartys super unwohl fühle, was, glaube ich, viele auch nachempfinden konnten, dass ich da einfach überfordert bin und orientierungslos. Das ist jetzt kein wirkliches Problem, da kann man sagen, meine Güte, Luxusproblem, aber damit können sich ja Leute identifizieren, dass sie sagen, krass, ich fühle mich auch manchmal unbeholfen oder ich habe auch gewisse Ängste und natürlich thematisieren wir auch Diabetes. Ich habe auch öffentlich über meine Frühchen gesprochen, über meine Schwangerschaft, über die Intensivstation. Mein Vater ist in der Zeit gestorben an Krebs. Jetzt kann man auch sagen, buhu, andere Leute haben auch schwere Leben. Ich sage ja auch gar nicht, dass mein Leben schwer ist. Ich hasse auch jammerige Leute. Und ich bin sehr froh, dass der Diabetes mich davor bewahrt hat zu jammern, weil ich so allergisch darauf reagiere, glaube ich, weil ich immer denke, ja, ich könnte auch jeden Tag jammern. Jeden Tag habe ich einen Wert, der mich verärgert. Eine Unterzuckung, eine Überzuckung. Ich könnte jeden Tag im Selbstmitleid mich baden, panieren wie ein Schnitzel. Ich könnte sagen, ich bin die Ärmste. Ich habe Diabetes. Niemand hat so schwer wie ich. Mhm. Ich habe schwerer abzunehmen. Ich habe schwerer Sport zu machen. Ich habe schlechtere Haut. Ich muss mehr auf meine Zähne achten. Ich habe größere Gefahr für Nierenerkrankungen, für Herzinfarkt, für Schlaganfall. Jeden Tag. Aber ich will nicht jammern. Und ich finde, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Alex Zverev ist ja keiner, der jammert. In dem Moment hat er nur eine Erklärung abgegeben dafür, warum es unter anderem gescheitert ist.
Ja,
aber der sitzt genau, ja nicht jeden aber, Tag Tränen überströmt in Talkshows bei Oprah Winfrey und sagt, ich bin der Ärmste. Der hat eine rattenscharfe Freundin, die Grüße gehen raus an Sophia Tomalla, die ich sehr mag und kenne. Also der hat ein tolles Leben. Also der jammert ja nicht. Der erklärt oder?
Aber ab wann ist es eben eine Erklärung und ab wann ist es das Jammern? Das ist natürlich vielleicht eine persönliche Wahrnehmungsfrage. Alexander Zverev hat ja mal in einem Interview gesagt, dass Tennisspielen mit Diabetes-Management nebenbei quasi wie ein zweites Spiel ist, was er da spielt. Neben seinem Hauptgegner spielt er auch noch die ganze Zeit gegen seine Bauchspeicheldrüse. Das Bild fand ich eigentlich so total gut, ne? Aber das wird ja von vielen auch wieder als Jammerei gewertet, weil da gibt es sofort Leute, die sagen, ach ja, andere haben es auch schlecht und denen geht es ja noch schlechter und so hat es ja, du verdienst ja trotzdem genug Geld oder was auch immer. Also all diese Sprüche sind ja sofort da. Musst du dir vielleicht auch manchmal anhören, Laura, wenn du dann auch die Seite von eben zeigst und sagst, da ist nicht alles Gold im Hause Karasek. Es war nicht jeder Buchrücken mit Gold eingebunden.
Nee, und auch nicht jedes Buch war sofort ein Bestseller und auch nicht jedes Buch hat mir irgendwie ein Ghostwriter geschrieben, nämlich gar keiner. Also es haben auch immer Leute unterstellt, das hat sie ja nur weil und man hat es ja leicht, weil man ist optisch, man ist vielleicht normschön oder man ist nicht, was weiß ich, was man fällt in bestimmte so klassische, die hat alle vermeintlich alles oder der hat alles oder so. Um Gottes Willen, natürlich sehe ich mich da nicht auf der Stufe von Herrn Zverev, sondern es geht ja eher darum, dass man nicht jammert, aber trotzdem auch manchmal sagt, hey Leute, auch ich habe meine Struggles. Und natürlich kann jemand, der wahnsinnig viel Geld verdient, weil er ein extrem toller Sportler ist, sich auch andere Sachen leisten und erlauben. Aber die Gesundheit kann er sich trotzdem nicht kaufen. Und
wie viel Jammern ist denn erlaubt? Also wie viel Jammereien dürfen wir uns leisten pro Quartal in 3 Monaten?
Also mir geht, wie gesagt, auf Social Media manchmal auch diese Opfermentalität auf den Keks. Ich wollte mich selber nie als Opfer sehen. Ich habe immer gedacht, nein, eben, ich will nicht in dieser Rolle sein. Und ich finde, man darf ab und zu mal sagen, das ist scheiße, das nervt. Aber ich freue mich trotzdem des Lebens. Und nicht alles in meinem Leben ist schön und nicht alles ist aber scheiße. Und ich finde, diese Jammerlappen sind eher so, das Glas ist immer halb leer. Es ist alles scheiße, es ist alles so schwer. Das können ja so Kleinigkeiten sein. Jetzt finde ich wieder keinen Parkplatz. Jetzt ist das wieder ausgebucht. Also weißt du, das ist ja eine Einstellungssache, ob du in allem dich als das ewige Opfer, also das Schicksal hat genau dich ausgewählt, wie in so einem Comic, nur über deinem Kopf ist ja eine Regenwolke und du bist immer, ach, ist ja klar, dass mir das wieder passiert, Laura, dass ich wieder nichts kriege.
Aber darf ich kurz jetzt kritisch einhaken? Jetzt hast du meine Frage ja nicht ganz beantwortet. Wie viel Jammerei ist okay, das Extreme, was du gerade skizziert hast, ich glaube, das sind, werden wahrscheinlich alle einstimmen, das ist zu viel. Aber in welcher Dosis ist es denn okay? Also wann, bei welchem Vorfall können wir Menschen mit Diabetes auf der Arbeit, im Sport, auch in der Partnerschaft oder auch in, im Freundeskreis, sollten wir sagen, das hat mit Diabetes zu tun. Und jetzt die Werbung.
Heute geht es um den Freestyle Libre. Er begleitet mich seit der ersten Generation. Ich liebe diesen Sensor. Er ist klein, er hält lang, inzwischen 15 Tage. Ich liebe ihn, weil er mit der App auf dem Handy kompatibel ist und ich sehe auf meinem Handy meine Blutzuckerwerte, er gibt Alarme ab.
Ich benutze ihn auch schon seit vielen, vielen Jahren. Man muss ja auch sagen, kontinuierliche Glucose-Monitoring-Technologien helfen wirklich, den Langzeitzuckerwert zu senken. Und damit wird dann auch der HbA1c-Wert besser und die Glucose-Einstellung kann insgesamt verbessert werden, wenn man einen solchen Sensor am Arm trägt.
Vor allen Dingen finde ich das so irrsinnig weit weg, dass ich mich früher noch immer gestochen habe und die Finger waren blutig und die Fingerkuppen taten weh und man hatte überall diese Dinger rumliegen, diesen Müll, diese Teststreifen. Und durch diesen Sensor erspart man sich all das und guckt einfach ganz diskret aufs Handy und hat seinen Wert. Ist wirklich vollkommen absurd, nicht so einen Sensor zu benutzen.
Er funktioniert bei mir, wenn ich mitnehme in die Sauna, wenn ich mitnehme zum Sport, zum Wandern, zum Schwimmen und dazu ist er auch diskret.
Er ist so klein. Ich nehme ihn auch natürlich mit zum Schwimmen. Ich dusche jeden Tag mit ihm. Es ist eine sehr intime Beziehung. Er kennt und weiß alles von mir und er gibt mir noch Auskunft über meine Zuckerwerte. Also eine bessere Beziehung kann ich mir doch gar nicht wünschen.
Apropos klein, der Freestyle Libre 3 Plus ist tatsächlich wie klein? Was schätzt du?
Der ist ja wie so ein 2-Euro-Stück oder so.
Ja, wie zwei übereinander gestapelte 5-Cent-Münzen. Also sogar noch schlanker, noch schmaler.
Bei mir sieht man den nicht. Ich habe den immer an, auch abends auf Events und so in engen Kleidern, in Jeans. Also es hat noch nie gedrückt oder jemand hat mich drauf angesprochen.
Das Freestyle Libre-System ist übrigens in über 60 Ländern am Start. Es wird eingesetzt von mehr als 6 Millionen Menschen.
Vor allem muss man ja auch sagen, dass die Handhabung so wahnsinnig einfach ist. Also ich bin nun wirklich keine Meisterin der Geschicklichkeit, aber auch wie easy man den anbringen kann, einfach mit diesem einen Klick drauf, nur vorher kurz desinfizieren. Also ich finde, das ist wirklich selbst für Menschen wie mich mit zwei linken Händen idiotensicher.
Der ganz neue Freestyle Libre 3 Plus hält übrigens ganze 15 Tage Tragedauer.
Man kann ihn bestellen auf www.freestylelibre.de. Und dann kommt man auch in das Vergnügen und wird so ein glücklicher und fröhlicher Mensch wie Stefan und ich.
Werbung Ende. Egal, ob es jetzt von mir selbst verschuldet wurde oder nicht, dieser Blutzuckerwert, aber das hat damit was zu tun, dass mein Zucker jetzt im Eimer ist und deshalb müssen wir es kurz innehalten oder was auch immer. Und wann sollten wir einfach mal die Klappe halten? Wann ist der Bogen quasi überspannt? Ist es dann einmal die Woche, einmal... Darf ich Unterzucker nur einmal im Jahr benutzen und dafür einmal Überzucker noch benutzen?
Also, das Kontingent ist erschöpft. Das ist so eine Bonus kommt, so eine Stempelkarte. Wir können uns ja wie bei Starbucks oder solche oder Payback-Punkte, dann kriegen wir ein Messerset. Wir können ja sagen, ich glaube, das gilt wie für alles jetzt, auch mal unabhängig vom Diabetes. Alles, was du zu oft thematisierst, wird in deinem eigenen Leben als Ballast. Es wird immer schwerer. Je länger du das Glas hältst mit Wasser, da gibt es auch dieses schöne Bild, du hältst ein Glas mit Wasser, wenn du es nur eine Minute festhältst, wird es nicht schwer. Wenn du es eine Stunde hältst, wird der Arm schwer. Und du musst auch loslassen können, auch von deinen eigenen Selbstmitleidsgedanken. Natürlich hatte ich neulich auch eine Situation, wo der Zucker so hoch war und er ging nicht runter und es hat mich krass aggressiv gemacht und frustriert. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist so gemein und warum habe ich das? Und so, aber das ist dann mal, ich würde sagen, das passiert Gott sei Dank selten. Aber man kann, selbst wenn es häufiger passiert, ich habe zum Beispiel mit meinen Freundinnen, wir schicken uns jeden Tag Sprachnachrichten. Ich bin so ein Sprachnachrichten-Fan, wie du ja weißt, du ja Gott sei Dank auch.
Ja.
Wir sind manchmal so, dann jammer ich oder mein Gegenüber Und dann entschuldigen wir uns aber schon und sagen, ich weiß, ich bin heute jammerig, ich weiß,
das
ist heute echt.
Stimmt, das machst du ganz oft, das machst du so oft.
Bei dir auch? Jammerst.
Ja, drei Nachrichten, wo du quasi, wo ich schon ein Care-Paket frankieren möchte und dir zuschicken lassen möchte mit den Grundnahrungsmitteln. Und danach kommt dann so, ja, da kommt dann genau in der vierten oder fünften kommt dann die Einschränkung. Ja,
genau. Dass ich Entschuldigung mich dann, weil ich weiß es. Ja. Und ich glaube, wenn du die Selbstwahrnehmung hast, dass du gerade extrem nörgelig, quengelig, jammerig bist, dann kannst du dich auch dafür entschuldigen. Jetzt könnte man auch sagen, muss man nicht, warum bist du so gefallsüchtig, steh doch dazu, ist doch auch okay und echte Freunde halten das aus. Aber meine engen Freundinnen und ich, die sind auch so, die sagen so, Entschuldigung, ich weiß, ich bin heute echt unkonzentriert oder ADHS kickt oder ich bin jetzt echt jammerig oder sorry, da war ich echt impulsiv. Also ich finde, sich auch entschuldigen können und eine Selbstwahrnehmung haben. Oder wie siehst du es denn? Wie viel Jammern ist bei dir okay?
Ja, wahrscheinlich ist für mich mehr Jammern okay, als ich es anderen zubilligen möchte. Muss ich auch selbstkritisch sagen. Wahrscheinlich bin ich da. Also,
finde ich eigentlich sehr jammerig. Ich finde dich echt nicht jammerig.
Das ist gut, dass du sagst, weil es gibt Phasen, da jammer ich mehr als, also wahrscheinlich auch bei gewissen Leuten, meine besten Freunde und mein Freund oder so, die hören das vielleicht auch manchmal so, kriegen eine dollere Portion ab. Und wenn die das aber mit Humor auffangen, dann wird mir das sehr schnell klar, dass ich dann gerade in so einer Negativspirale mich wieder befinde. Und dann helfe ich mir da schon selbst raus. Du hast aber auch gerade noch einen super Punkt angesprochen mit der Entschuldigung. Manche Soziologen sagen ja, dass wir uns viel zu häufig entschuldigen würden. Sofort sagen, sorry, oh, tut mir leid. Bei Dingen, die wir entweder gar nicht verschuldet haben oder die uns eigentlich gar nicht leid tun. Und da habe ich dann gelernt, als ich mich dann mit dem Thema schon mal beschäftigt habe, dass es wichtig ist, bei einer glaubhaften Entschuldigung das zu tun, was auch Alexander Zverev gemacht hat, nämlich eine Begründung, eine Herleitung zu nennen. Wie konnte es denn dazu kommen, dass das so passiert ist, um auch klar zu machen, das ist ja nicht meine Absicht gewesen, keine böser Wille oder so, sondern ich bin ja quasi am Ende, sind wir alle gemeinsam bei diesem Resultat gelandet und ich habe offenbar da meinen Anteil dazu beigetragen. Also es spricht ja eigentlich viel dafür, dann zu sagen, mein Diabetes sah so und so aus und so und so aus. Aber wie kriegt man das raus aus den Menschen ohne Diabetes, dass sie uns dann nach der zweiten oder dritten Nennung des Wortes Hypo oder Unterzucker, dass sie uns dann vorwerfen, dass das ja unsere Masche sei, dass wir das ja immer sagen würden oder dass wir unseren Zucker nie im Griff hätten. Wie können wir Menschen ohne Diabetes ein Hypo erklärlich machen? Und allein das ist ja schon, wäre auch eine Kraftakt. Also wie kriegen wir das hin, die Menschen dafür zu sensibilisieren, was es heißt, Diabetes zu haben? Und das bitte mit der ganzen Weltbevölkerung am liebsten.
Vielleicht muss man das gar nicht so hinkriegen, sondern man muss hinnehmen, dass manche Dinge nicht von jedem verstanden werden und auch nicht verstanden werden können. Und dass auch nicht notwendig ist, dass jemand einfach sagt, ich höre das oder ich sehe das. Ich kann es leider selber nicht nachempfinden. Ich habe auch Freundinnen, die ganz anders sind als ich. Die sagen, ich bin nicht so impulsiv wie du, Lauri, oder ich habe nicht dieses Temperament. Und dass man aufhört zu vergleichen im Sinne von, warum ist nicht jeder so? Ich will ja gar nicht, dass jeder so ist wie ich, sondern dass ich sage, okay, diese Person macht es anders, die hat diese Erkrankung nicht oder diese Mutter, bei Müttern ist das ja auch ganz stark immer mit diesen Vergleichen. Wer arbeitet mehr, wer hat mehr Care-Arbeit, wer hat es schwerer? Also ich finde, wir müssen davon wegkommen, dass wir immer sagen, wer hat es jetzt schwerer und wer ist mir härter vom Schicksal getroffen, sondern ich möchte eigentlich eher, dass ich denke, mein Leben ist gut und dein Leben ist anders, aber es ist auch gut und es geht nicht darum, es geht nicht um den Wettbewerb, wer das größere Opfer ist oder wer die schwerere Hürde hat, sondern auch mal, es ist auch in Ordnung, mal ganz angeberisch und großspurig zu sagen, mir geht's gerade richtig gut, das ist richtig geil oder ich hatte jetzt mal einen richtig geilen Tag oder meine Werte waren heute super oder so, also das, vielleicht ist es gar nicht notwendig, dass jeder eine Hypo versteht. Ich kann ja auch nicht jeden Menschen verstehen, der eine andere Erkrankung hat als ich. Weißt du, ich kann ja nicht erwarten oder verlangen, dass jeder sich da hineinversetzen kann in Sexismusdebatten, in bestimmte Dinge, die man vorgeworfen bekommt. Andere, selbst wir als Diabetiker wissen nicht alles darüber. Andere Menschen gehen damit anders um und sagen, was, ihr esst auswärts im Restaurant, seid ihr wahnsinnig selbst schuld, vietnamesisch mit so einer süßen Hoisin-Soße. Ja, also Ich kann doch nicht dir mein Leben aufoktroyieren oder immer, oder, ne? Also ich kann.
Aber bräuchte mir quasi so eine Sprachformel, um jedem erklärlich zu machen, was es heißt, eine Unterzuckerung zu haben, in unserem Diabetes-Sinne. Kriegt man das irgendwie transportiert? Es gab doch mal so Anzüge, mit denen konnten sich quasi junge Menschen einmal in die Situation begeben, in der Menschen im Rentenalter, im Seniorenalter sind. Weißt du, diese Anzüge, wo man dann irgendwie beschwert ist, sich kaum mehr, also langsamer bewegt und quasi, dass all das nachempfunden wird, was so Menschen jenseits der 80 oder 90 dann spüren müssen. Und könnte man nicht sowas auch erfinden für Typ 1 Diabetes, dass man den Leuten ohne Diabetes einmal das Gefühl erlebbar macht?
So, aber es ist ja trotzdem nur kurz. Also ich glaube, das ganze Diabetes-Gefühl, das ganze, die ganze Reise, die
ganze Experience.
Journey, die Jack Wolfskin, nee, wie heißt die? Jochen Schweizer Experience. Ja, Jochen Schweizer Diabetes, das geht natürlich nicht. Natürlich gibt es Menschen, die auch mal einen Sensor tragen, die sagen, ich will das testen, gerade so Diabetesberaterin oder so. Aber du kannst diesen 24-7-Job niemandem erklären. Mhm. Und du kannst wahrscheinlich auch, ich kann auch nicht das Leben eines Politikers oder einer Politikerin verstehen, wie schwer die das hat die Termine. Also ist das notwendig? Natürlich, ich war neulich in einer Fernsehsendung für Vox und das ist so ein Körperquiz. Und da hatten die ein Wehen Nachahmungsgerät, was die Wehen simuliert.
Ah, die Wehen bei der
Geburt. Und ich hatte natürlich Geburt, ich habe ja Kinder, ich habe ja Zwillinge bekommen und die mussten dann aber per Notkaiserschnitt geholt werden und so weiter. Aber jedenfalls haben Evelyn Bodecki und ich da dieses Wehen-Ding-Gerät getestet. Und natürlich sind das dann kurze Schmerzen, die du am Bauch hast und so Elektro, also das vibriert, du musst die Bauchmuskeln anspannen. Trotzdem muss ich sagen, sorry, it's not the same. Also ja, das hast du dann für 3 Minuten. Du hast A, nicht die Schwangerschaft davor, du hast nicht den dicken Bauch, du hast nicht die Sorge und Ängste um dein Kind, um das leibliche Wohl des Kindes. Was wird die Geburt mit mir machen? Also du kannst ja nicht sagen, oh, jetzt hat ein Mann oder irgendeine Frau, jemand mal einen Wehensimulator, jetzt weiß ich genau, wie sich eine Schwangerschaft anfühlt. Nein. Und ich würde sagen, dasselbe gilt für eine Unterzuckerung. Ja, man kann sagen, das ist so ein bisschen wie eine Mischung, würde ich beschreiben, aus Schwindel, Schwächeanfall und besoffen sein. Aber jemand, der vielleicht einen Kreislaufkollaps hat, sagt auch, das können andere Leute nicht verstehen. Ich habe Flugangst. Jemand ohne Flugangst kann das auch nicht nachvollziehen. Der hat aber vielleicht Höhenangst, was ich nicht habe. Also ist es immer wichtig, dass wir alles am eigenen Leib erleben? Haben wir so wenig Vorstellungsvermögen und Empathie, dass wir es nur dann nachvollziehen können, wenn wir es selbst erlebt haben? Also da sind wir auch bei der Feminismusdebatte. Wenn Männer sagen, ja, ich stelle mir vor, das wäre meine Tochter oder ich habe auch eine Mutter. Ja, das reicht da. Also wenn ich nur dann empathisch mit Frauen bin, wenn es meine eigene Mutter ist, dann ist es irgendwie zu kurz gedacht. Und wenn ich nur empathisch mit Menschen mit Diabetes sein kann, weil ich vielleicht selber 5-mal so einen Unterzuckerungssimulator gemacht habe, dann weiß ich nicht, wo meine Empathie, also weißt du, was ich meine?
Ja, glaubst du denn auch, dass das meistens so aus einer gewissen Richtung kommt? Also sind das am Ende die Empathie freien Menschen, dann denk mal wieder an ältere Herrschaften, die emotional nicht ganz so zugänglich sind und es nicht gelernt haben? Oder würdest du sagen, das kommt aus allen Richtungen? Du erntest auch so Unverständnis von jungen Frauen genauso wie von alten Herren oder jungen Männern genauso wie von älteren Damen?
Ja, es kommt von allen. Also ich kann da niemanden beschuldigen. Möchte ich auch gar nicht, weil ich glaube, es ist nur wichtig dafür, eine Wachsamkeit zu haben und zu sagen, ach krass, das managt der auch noch. Aber ich wollte auch gar nicht immer dieses, oh krass, sie hat Diabetes. Das ist ja die Arme so. Also ich wollte nie als dieses bedauernswerte Kreatürchen gesehen werden, was es ja so schwer hat im Leben. Ich wollte eigentlich immer fröhlich sein und mitspielen dürfen. Das ist doch alles, was wir wollen, oder? Mitspielen.
Genau. Und also meine These wäre sogar, um diese Folge jetzt am Ende vielleicht auch noch so abschließen zu können, meine These wäre, Menschen mit Typ 1 Diabetes benutzen Diabetes bestimmt nicht zu häufig als Ausrede, sondern eher zu selten als Erklärung. Wir sollten das viel häufiger transparent machen, auch gerade um die Menschen um uns herum zu sensibilisieren, dass es eben kein Fingerschlecken ist oder was auch immer.
Zuckerschlecken. Bei dir wird der Finger geschleckt, bei mir.
Mein zuckigen Finger lecke ich dann einmal.
Super, Stefan, ein freudscher Versprecher. Nee, genau, also als Erklärung abgeben und auch vielleicht hinzufügen, das ist nur eine Erklärung und es darf auch nicht als Ausrede für alles dienen. Also ich kann mich nicht jeden Tag komplett daneben benehmen, meine Mitmenschen schlecht behandeln und dann sagen, ja, sorry Leute, aber ich habe Diabetes. Also ich darf ein riesen Arschloch sein, weil ich habe Diabetes. Also so weit darf es nicht gehen.
Ja, das sollte nicht sein. Aber ich glaube auch, wir haben da Menschen in unserer Umgebung, die uns darauf hinweisen würden. Ansonsten bitte gerne melden an dieser Stelle.
Bitte meldet euch.
Und schickt uns gerne auch eure Gedanken dazu. Was haltet ihr von der Debatte rund um Tennisprofi Alexander Zverev, dem vorgeworfen wird, er hätte seinen Diabetes, auch die Unterzuckerung, als Ausrede benutzt, um eine Niederlage zu erklären? Und das würde er ständig machen, so der Vorwurf. Schreibt uns gerne, schickt uns Nachrichten, Kommentare. Wir werden sie uns angucken. Vielleicht können wir dann auch mal das ein oder andere Argument ergänzen, das von euch kommt. Vielleicht haben wir ja das ein oder andere gar nicht gesehen gerade, ja, Lauri. Lauri und Steffi hier.
Lauri und Steffi. Und das war jetzt eine sehr psychologische Folge, oder aber eine sehr interessante. Es war mal nicht so medizinisch, sondern ich glaube, das ist auch für Menschen mit anderen chronischen Erkrankungen interessant oder überhaupt für Menschen. Wie sehe ich mich? Wie möchte ich gesehen werden? Wie viel jammer ich? Wie viel jammern ist okay? Also diese fast philosophischen Fragen in Beziehungen, in Freundschaften. Ich glaube, das ist für mehr Menschen interessant, als man jetzt denken würde.
Ja, definitiv, glaube ich auch. Das ist meine Hoffnung. Und apropos Sichtbarkeit, in der kommenden Folge werden wir Kathi Korn zu Gast haben und da werden wir mit ihr auch über genau das Thema sprechen. Wie sichtbar darf der Zucker sein? Ich hatte da ja diese These in unserer letzten Folge angebracht, dass beim ersten Date der Diabetes am besten unsichtbar sein soll. Und Kathi Korn ist da ganz anderer Meinung. Kathi Korn hat ja auch Typ 1 Diabetes, super erfolgreiche Influencerin, eine der erfolgreichsten im Bereich Diabetes. Sie hat dann eine ganz andere Meinung und wird mir dann in der nächsten Folge die Ohren langziehen. Mhm. Laura, du darfst dann schlichten.
Und es geht um Sex und Dating.
Unser liebstes Thema. Wir können ja nicht lange ohne, deshalb...
jede zweite Folge muss es eigentlich darum gehen.
Ganz genau. Ihr Lieben, wir wünschen euch gute, stabile Blutzuckerwerte. Laura, was hast du jetzt für einen Wert am Ende?
Ich bin nochmal hochgegangen, was mich total ärgert und ich verstehe nicht, warum. Siehst du, jetzt werde ich auch schon wieder traurig und aggressiv. 256. Ich habe gar nichts zu mir genommen. Ich meine, wir nehmen ja hier auf.
14 also, Millimol.
Why? 4,6 ja, aktiv. Ich verstehe es nicht.
Die warme Luft, die Sommerluft. Man hört ja, du bist jetzt ja gerade im Garten und vielleicht ist es die Luft da draußen.
Nein, aber alleine, was das psychisch mit einem macht. Mhm. Und dann soll man noch ein Tennismatch oder ein Fußballspiel absolvieren. Sorry, da habe ich großen Respekt vor, weil ich habe jetzt kurz schlechte Laune. Ich habe aber gleich, wenn ich wieder unten bin, sehr gute Laune. Und ich möchte euch alle dazu auffordern, lieber gute Laune zu haben als schlechte. Seid nachsichtig mit euren Mitmenschen. Seid auch nachsichtig mit denen, die mit euch selbst nicht so gnädig und gütig sind. Manchmal verstehen sie es einfach nicht. Und seid lieb zu euch selbst.
Ja, seid lieb zu euch. Ich habe jetzt 126. Das sind ungefähr 6,7 Millimol.
Guck mal, wie es mir unter die Nase reibt.
In den grünen Bereich hast du mich...
Oh dieser Gott, ich Podcast auch macht mich depressiv. Ich bin nur noch... Mein nächster Podcast-Partner muss jemand sein, der ganz beschissener Diabetes... Ich bin auf der Suche. Hier kommt mein Dating-Aufruf. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr beschissene Werte habt, meldet euch bei mir. Stefan ist mir zu gut. Ich suche Diabetiker mit schlecht... Wirklich so eine Kontaktanzeige.
Okay, ich mache dann mit Alexander Zverev einen Unterzucker-Fan-Club auf.
Ihr macht euren tollen Podcast, wie toll ihr seid, wie sportlich ihr seid und ich gehe in meine Völkerballgruppe. Wir sitzen auf der Ersatzbank. So, an dieser Stelle auf Wiedersehen.
Ciao, Laura.
Ciao.
Wir hören uns. Tschüss, liebe Candies.
Candy Diaries ist ein Diabetes-Podcast von und mit Laura Karasek und Stefan Seiler.
Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag auf allen Podcast-Plattform.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns. Klickt die Glocke, abonniert uns.
Wenn ihr uns Lob, Kritik schicken möchtet oder eine Sprachnachricht für uns habt, mit eurer eigenen Diabetes-Geschichte, dann her damit. Nutzt unseren Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
Wenn euch das nun alles zu schnell ging, kein Problem. Dann findet ihr alle Infos, auch unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Kanal und natürlich auch unsere Sternzeichen inklusive Mond und Aszendent auch in den Shownotes.
Candy Diaries ist eine Produktion von Funke. Moderation Laura Karasek und Stefan Seiler. Produktion Simon Eichinger. Redaktion Alexandra Schaller. Titelmelodie Leo Ebert Klang.
Ein Podcast von Funke.